Ja, Ulcus Curis Venosum ist mein Thema. Ich zeige Ihnen drei Möglichkeiten, wie Sie zu einem Ulcus kommen. Das kann sein über die primäre Varikose und die chronische venöse Insuffizienz, das schauen wir uns an. Das kann sein beginnend bei einer Thrombose über das postthrombotische Syndrom. Und man kann auch, wenn man großes Pech hat, ohne Thrombose und ohne Varizen einen Ulcus bekommen. Schauen wir uns einmal die Entwicklung von der Varikose zum Ulcus an. Da ist immer die ewige und nicht beantwortbare Frage, haben wir initial die Klappeninsuffizienz, dann kommt es zum Reflux und dann geht die Vene auseinander, dann habe ich die Varizen und dann immer noch mehr Reflux. Oder beginnt das Ganze mit einer Erkrankung der Venenwand, dann kommen die Klappen sozusagen nicht mehr zusammen, weil die Wand dilatiert ist und dann habe ich auch einen Reflux. Professor Patsch hat das einmal in einem Editorial so als klassisches Henne-Ei-Problematik geschildert. Obwohl es neuere Ergebnisse, und da gibt es eigentlich immer mehr, die Evidenz ergeben, dass wahrscheinlich das Ganze mit einer Erkrankung der Venenwand beginnt und dann kommt das sekundär die Klappeninsuffizienz. Und wie man sich das ungefähr vorstellt, möchte ich Ihnen da zeigen, es gibt also biochemische Veränderungen der Venenwand. Da gibt es eine Balance und eine gegenseitige Triggerung zu hämodynamischen Faktoren. An der Venenwand, das ist durchaus kompliziert und jetzt natürlich ein bisschen plakativ dargestellt, aber wir haben eine vermehrte Bildung von Wachstumsfaktoren. Andererseits wird Kollagen Typ 3 abgebaut, also wir haben einerseits hypertrophe Venenwandteile und auch hypotrophe Venenwandteile. Wenn die Wandspannung erhöht ist, das kennt man durchaus von der Atherosklerose, sind Matrix-Metalloproteasen erhöht und das Ganze führt zu einem Remodeling der Gefäßwand. Der sozusagen hämodynamische Teil ist an diesem nicht ganz neuen, aber immer noch perfekten Bild hier zu sehen. Wenn wir eine laminare Strömung haben, muss ich immer merken, laminare Strömung ist Endothel. Protektiv. Da passiert im Endothel nichts, da wird NO und zahlreiche andere Faktoren ausgeschüttet, dass das Endothel intakt bleibt, dass Leukozyten, Makrophagen und andere Zellen eben nicht hineinkommen in die Gefäßwand. Umgekehrt ist es so, und das beginnt irgendwie mit Minirefluxen. Der Beginn ist immer schwer zu verstehen, da werden immer diese Minirefluxe bemüht. Aber jedenfalls eine turbulente Strömung führt dazu, dass eben das Endothel und die Gefäßwand nicht geschützt wird. Es kommt eben zu zum Beispiel ICAM-1, das sind adhesive Moleküle, und es kommt zur Migration, jetzt einmal ganz allgemein, von Entzündungszellen, es kommt zu einer chronisch-venösen Inflammation und eben auch wieder zum Remodeling. Und diese beiden Dinge, die triggern sich eben gegenseitig. So muss man sich das vorstellen. Und das Gleiche ist auch an der Venenklappe. Man muss sich die Venenklappe so vorstellen, dass wenn sie auseinander geht, das ist nämlich ein viel komplizierteres Druckventil, als man glaubt, die picken dann nicht an der Venenwand, sondern auch in der Venenklappentasche habe ich normalerweise eine laminare, endothelprotektive Strömung. Und in dem Moment, in dem die eben nicht mehr passt, wenn zum Beispiel die Venenwand dilatiert und dieses System dann nicht aufrechterhalten wird, dann habe ich das Gleiche an der Venenklappe, was wir vorher an der Venenwand besprochen haben. Es kommt eben zu einer chronisch-venösen Inflammation durch eben Adhäsion von Leukozyten, durch Migration von Leukozyten, Makrophagen in die Klappenstruktur. Was sind Risikofaktoren, eben, um das zu entwickeln, um einen Reflux oder dann schlussendlich Varizen zu entwickeln? Da gibt es eigentlich nicht sehr viel. Es gibt Arbeiten, die da genetische Faktoren, wie Sie sehen, Familienanamnese, Geschlecht, da bemühen. Aber Sie sehen, wenn Sie sich die Odds-Ratios anschauen, die sind nicht wirklich hoch, zwei-, dreifach. Es gibt die Möglichkeit, dass man angeborenerweise zu Refluxen kommt. Gesunde haben bis in 13% der Fälle aplastische Venensegmente, beim Refluxkranken ist es ungefähr doppelt so häufig. Und auf die Studie werden wir ein paar Mal noch kommen im Laufe des Vortrags. Die Edinburgh-Venen-Studie hat eigentlich keine wirklichen Prädiktoren identifiziert, Risikofaktoren für einen Reflux, mit Ausnahme, darauf kommen wir dann noch extra, wenn man eine Thrombose gehabt hat. Die haben nichts gefunden, weder dick sein noch stehen noch sonst irgendwas hat einen Einfluss, ob man einen Reflux bekommt. Als nächstes wollte ich gerne schauen, wie häufig sind Refluxe. Und es ist irgendwie unklar, eigentlich der nur einen Reflux hat, der ist eigentlich noch gar nicht krank. Da nimmt man Daten aus der Bonner Venenstudie. Das war eine Querschnittsuntersuchung an knapp 4000 Patienten. Und da sehen Sie, dass oberflächliche Refluxe in ungefähr 20% der Fälle sind und tiefere Refluxe, je nachdem, wie man die Refluxzeit nimmt, ist so 7-20%, wobei das nicht mit dem Alter ansteigt. Frauen haben häufiger oberflächliche Refluxe, Männer, das hat vielleicht irgendwas auch mit dieser Benachteiligung bei der venösen Thrombembolie bei den Männern zu tun, die haben häufiger tiefe Refluxe. Und wenn man so quer durch die Bevölkerung schaut, welche Stadien eben einer Venenerkrankung haben die, dann sieht man erstaunlicherweise, dass wirklich wenige gesund, das ist das Stadium C0, ganz wenige sind. Gott sei Dank sind fast 2/3, also 60% haben ein Stadium C1, das sind so Besenreiser, Varizen, also nicht wirklich venenkrank. C2 ist dann schon die klinisch sichtbare, deutliche Varikose, das sind so 15%. Da beginnt beim Stadium C3, da beginnt dann eigentlich die wirklich chronische venöse Insuffizienz. Die haben ein Ödem und dann kommt es eben zur Hautveränderung, das ist C4, das abgeheilte Ulkus ist C5. Das rezente Ulkus C6 und Sie sehen da die Prävalenz, die ist ungefähr bei 1%, das kann man sich in allen Studien etwa merken. Refluxe kann man schön darstellen, am besten in der Duplexsonographie, man macht ein Valsalva-Manöver und es fließt nichts. Und wenn ich also einen insuffizienten Klappenapparat habe, dann kommt es zum Reflux, da sieht man auch so schön, dass sich der Fluss in der Vene umdreht. Ich habe jetzt den massiven Fluss nach distal, weil die Klappen halten den Reflux eben nicht auf. Man kann das auch durch photoplethysmographische Methoden machen. Ich lasse den Patienten Übungen machen, er pumpt das Volumen ab und wenn ihm der Klappenapparat suffizient ist, dann dauert es 20 bis 25 Sekunden, bis das gesamte Volumen wieder unten ist. Und je kürzer eben diese Zeit wird, desto schwerer ist der Reflux, desto schwerer ist der Patient venenkrank. Das ist sozusagen das Schicksal von der Varikose oder von eigentlich nichts bis hin zum Ulkus. Das ist eben diese Venenstudie aus Edinburgh. Die haben dann ungefähr 800 Patienten 13 Jahre lang nachbeobachtet. Und 500 von denen waren C0, C1-Stadium, die haben also de facto nichts gehabt. Und von denen haben at baseline, haben 44% schon einen Reflux gehabt, obwohl sie gar nicht noch wenig krank eigentlich waren und 56% hatten keinen Reflux. Wie man sich denken kann, die Refluxkranken haben natürlich viel häufiger eine sichtbare C2-Varikose entwickelt, als die mit keinen Reflux gestartet sind. Das sind 13 und 26, das ist ein hochsignifikanter Unterschied. Eine schwere chronisch venöse Insuffizienz C3 bis 6 haben 11% entwickelt und 2 haben in dieser Gruppe einen Ulkus gehabt. Die mit keinen Reflux, also sozusagen besser gestartet sind, da ist der Reflux entstanden in 15% und das ist auch eine gut zu merkende Zahl, 13 Jahre 15%, also 1% Refluxinzidenz haben die Menschen, die untersucht werden. Die meisten sind gesund geblieben, aber ich sage die, eben der Reflux entstanden ist, die haben viel seltener eine Varikose entwickelt. Die schwere Varikose war gleich bei den kleinen Zahlen, glaube ich, kann man zwischen ein- und zweimal des Ulkus wahrscheinlich keinen wirklichen Unterschied erkennen. Also so kommt man vom Varizen zum Ulkus. Wie kommt man von einer Thrombose zum Ulkus? Sie sehen hier die duplexsonographischen Bilder, nicht komprimierbare Vene. Phlebografieren tut niemand, aber die Bilder sind so schön, darum hat meistens jeder immer irgendwo ein Phlebogramm dabei, also ich natürlich auch. Ja, wie oft kommt man von der Thrombose zum postthrombotischen Syndrom? Das ist eine Aufzählung und Sie sehen, die Zahlen sind weit auseinander, das Wissen ist nicht wirklich sicher, aber man kann annehmen, dass es so um die 40% innerhalb eines Jahres ist, wenn man sich das ausrechnet. Auf Einzelheiten gehen wir jetzt gar nicht ein. Wie kommt man besonders leicht zu einem postthrombotischen Syndrom? Dann, wenn der Reflux persistiert, wenn die Obstruktion persistiert, wenn man eine weit proximale Thrombose hat oder wenn man ein Thrombose-Rezidiv hat. Patienten assoziiert, wenn man alt ist, wenn man dick ist, da ist es ein Risikofaktor und wenn man nicht gut behandelt worden ist. Noch in guten alten Zeiten waren dann die Vitamin-K-Antagonisten, die man mit ihren R-Werten gemessen hat und wenn da die er schlecht eingestellt war. Beim Xarelto wird das dann niemand wissen, weil das niemand messen kann. Okay. Unklare Assoziationen sind die Arterthrombose, ob eben provoziert oder nicht provoziert, Thrombophilie und so Inflammationsmarker, die haben nichts damit zu tun. Wie stellt man sich das vor? Wie komme ich von der Thrombose eben zum Ulkus schlussendlich? 50% rekanalisieren partiell, 35% komplett. Es bleibt aber trotzdem eine Venenklappeninsuffizienz, eine Venenklappeschwäche, ein venenklappenbedingter Reflux, der zur venösen Hypertension führt. 10-15% bleiben okkludiert. Das ist natürlich besonders leicht zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir haben also Kollateralvenen, und da ist wohl klar, dass die viel langsamer das Blut nach proximal transportieren als die sozusagen eben jetzt nicht mehr vorhandene tiefe Vene, und beides führt zur venösen Hypertension. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das hat die Kollegin Göstl, die jetzt anders heißt, einmal in einer schönen Doktorarbeit auch publiziert, nicht unbedingt der Body Mass Index und die Adipositas, sondern das Sitzen der Dicken mit der Fettschürze, die da offenbar den Venenstrom einfach abdrückt. Diese temporär bedingte Adipositas, die kann eben ohne Varizen, ohne Thrombose zu einer venösen Hypertension führen und dann Immobilität und das Dependency-Syndrom, das ist das, was man als neuromuskuläre Dysfunktion bezeichnet. Also wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, dann gibt es also die Thrombose als Möglichkeit, also die Obstruktion der tiefen Venen, dann die varikös oder postthrombotisch bedingte Klappeninsuffizienz, tief oberflächlich und nach neuen Forschungen auch die Perforanzinsuffizienz und die neuromuskuläre Dysfunktion, die führt eben zur venösen Hypertension. Die venösen Hypertension führt zu einer mikrovaskulären Schädigung und dann kommt es eben zum Ulkus. Was passiert da auf mikrovaskulärer Ebene? Da gibt es relativ viel Theorien, das ist, dass sich Fibrinmanschetten bilden, dann kommt wieder der Wachstumsfaktor, dann kommt mit diesem White Cell Trapping kommt die Entzündung, dann kommt eigentlich Hypoxie und arteriovenöse Schand. Und wenn Sie sich ein bisschen erinnern, was wir am Anfang gesagt haben mit der Entwicklung der Venenwandschwäche, dann ist das also ein durchaus ähnlicher Prozess, dass Sie so sehen, jetzt auf der letzten Ebene, sozusagen an den letzten Wiesen wieder stattfindet, wieder eigentlich ein inflammatorischer Prozess, der schlussendlich dann zum Ulkus führt. Diese Folie habe ich, wie ich auch brav draufgeschrieben habe, Michael Gschwantner nicht geklaut, er hat sie mir gegeben. So stellt man sich das ungefähr vor, nicht? Wir haben die AV-Schanz, wir haben die Thrombosen, wir haben also die Sauerstoffmangel, wir haben hämorrheologische Veränderungen, wir haben die Fibrinmanschetten, wir haben die Aktivierung von Endothelzellen. Das Endothel ist auch hier wieder nicht geschützt in der Mikrozirkulation. Wir haben die Inflammation, wir haben auch lymphangiopathische Veränderungen. Und wenn man sich das jetzt anschaut in der Mikrozirkulation, dann sehen Sie die verschiedenen Stadien einer venösen Insuffizienz und zum Schluss sieht man gar nichts mehr. Zum Schluss, das Endprodukt ist, obwohl der Unterschied oder die Pathophysiologie oder was beginnt, ganz unterschiedlich ist, ist es gleich wie ein arterielles Ulkus. Man kann das mikrozirkulatorisch nicht mehr unterscheiden, ob es ein Ulkus mixtum, ob es ein arterielles oder ein venöses Ulkus ist. Gut, damit fassen wir zusammen, ist schon erwähnt worden, das Ulkus cuius venosum ist die häufigste Ursache von Beinulzerationen. Das wird immer bemüht, diese hohe sozioökonomische Bedeutung. Eigentlich deshalb in erster Linie, weil viele, vor allem das Ulcus cures varicosum, Junge bekommen, die eigentlich unter Anführungszeichen sonst gesund wären und behindert sind. Dann habe ich ihnen auseinandergesetzt, sicher nichts Neues bei dem Publikum hier, dass Refluxe und venöse Hypertension eben die wichtigsten Komponenten bei der Entstehung sind. Es geht also über die primäre Varikose CVI zum Ulkus, über die Thrombose und das postthrombotische Syndrom zum Ulkus. Und diese chronische venöse Hypertension führt eben zu mikrozirkulatorischen Veränderungen und schlussendlich zur Ischämie der Haut. Und mikrozirkulatorisch findet sich da gar kein Unterschied, ob das ein venöses oder ein arterielles Ulkus ist. Und wenn Sie sich also an die Metallomatrix-Proteasen erinnern, dann kommen ja immer Ideen, dass mit der Atherosklerose-Entstehung und der Varizen-Entstehung irgendwie ganz so unterschiedlich ist das auch nicht. Dankeschön.